Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und das sind unsere Themen. Streit um ein Kunstprojekt im Berliner Humboldt-Forum. Künstler sollen bei Dunkelheit die Bibelverse in der Kuppel des nachgebauten Stadtschlosses mit LED-Inschriften überblenden. Wie regeln wir die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen? Der neue SPD-Arbeitskreis Säkularität und Humanismus hat zur Debatte eingeladen. Die säkularen Sozis kämpfen für eine Trennung von Staat und Religion. Und Agenten in Mönchskutte? Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats ist ins Visier des Geheimdienstes geraten. Ihr wird Kreml-Propaganda vorgeworfen. Seit einigen Wochen wird über ein Kunstprojekt am Berliner Humboldt-Forum gestritten. Künstler sollen in der Kuppel des nachgebauten Stadtschlosses Bibelverse mit LED-Inschriften überblenden. So will es Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Überblendung soll immer nur bei Dunkelheit erfolgen. Tagsüber sollen die Bibelverse in der Kuppel zu sehen sein. Die Verse gehörten schon zur ursprünglichen Ausstattung der Kuppel des Stadtschlosses der Hohenzollern. Das Kunstprojekt soll zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anregen. Sebastian Engelbrecht fasst die Debatte zusammen.
Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
In goldfarbenen Großbuchstaben auf leuchtend blauem Grund prangen zwei Bibelverse unterhalb der Kuppel des Berliner Stadtschlosses. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Ließ dem Schloss die Kuppel aufsetzen. 1853 wurde sie mit der darunter befindlichen Schlosskapelle fertiggestellt. Der König selbst wählte den Text aus. Eine Zusammenstellung von Worten des Petrus aus der Apostelgeschichte und des Paulus aus dessen Brief an die Philipper. Die Zitate sind Anlass zum Streit. Erst vor gut einem Jahr, im Juli 2021, wurde das Humboldt-Forum im gerade rekonstruierten Berliner Schloss eröffnet. Schon plant die Kulturstaatsministerin der Bundesregierung, Claudia Roth, den Text zu überblenden. Sie stößt sich am Kreuz auf der Kuppel und an den Bibelworten und sagt im Februar 2022 dem Berliner Tagesspiegel:
Also, da will ich ran.
In Roths Auftrag will Hartmut Dorgerlo, Generalintendant des Humboldt-Forums im Stadtschloss, die Idee eines Künstlerduos Leuchtturm Berlin aufgreifen.
Das Projekt sieht vor, dass in der Dunkelheit, wenn die Inschrift nicht zu sehen ist, sie überblendet wird. Das heißt, dass man in der Dunkelheit dort oben einen anderen Spruch sieht. Wir sind derzeit in einer Situation, wo wir die technische Realisierbarkeit dieses Projektes prüfen.
Das Künstlerduo besteht aus dem Informatiker Sven Lochmann und dem Juristen Konrad Miller. Sie schlagen vor, den Bibeltext mit umlaufenden, sich bewegenden Textbändern zu überblenden.
Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes wäre dann auf der Kuppel zu lesen oder Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Überrascht von diesen Planungen zeigt sich Christiane Schenderlein, kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Eine als Kunstinstallation deklarierte Überblendung lehnt sie vehement ab.
Auch wenn es ein verschachteltes Zitat ist, ist das Christentum und auch das, was die Bibel, was dort entstanden ist, etwas, was wie eine Einladung ist. Es ist eben keine Doktrin, sondern steht für Toleranz und Weltoffenheit. Deshalb ergibt es für uns keinen Sinn, warum man das nochmal überblenden muss. Wir kämpfen natürlich auch dafür, dass die christlichen Werte eben nicht als etwas Überkommenes und Paternalistisches dargestellt werden, sondern so, wie wir es empfinden, als ein Angebot. Und man darf das annehmen, man muss es aber nicht.
In der Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag hin machte Kulturstaatsministerin Roth am 10. Oktober ihren Überblendungsplan bekannt. Generalintendant Dorgerlo betont, die Idee sei dem Stiftungsrat des Humboldt-Forums schon 2021 vorgestellt worden, damals noch unter dem Vorsitz der ehemaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU. Dann aber kam der Wechsel im Amt der Kulturstaatsministerin, abgekürzt BKM. Für die Neue im Amt, Claudia Roth, ist das Überblendungsprojekt beschlossene Sache. Christiane Schenderlein von der Unionsbundestagsfraktion betont, der Stiftungsrat habe darüber noch nicht entschieden.
Genau, dafür ist ja der Stiftungsrat zuständig. Und was wir eben nicht wollen, dass BKM einfach sagt, so, wir machen jetzt mal hier das und jenes, sondern dass es im Stiftungsrat diskutiert wird.
Schenderleins Fraktionskollege Philipp Amthor fordert deutlicher im Sender Welt, die Geschichtsklitterung der Kulturstaatsministerin müsse gestoppt werden.
Das zeigt, wie entrückt diese Regierung ist, gerade in der Kultur- und in der Identitätspolitik. Das ist eine völlig irre Diskussion. Anders kann man das ja gar nicht bezeichnen. Also es geht doch nicht darum, dass wir hier einen überchristlichen Staat haben, sondern es geht darum, dass wir einen Staat haben, der sich zu seiner Geschichte eben auch bekennt.
Womit die Bibelworte überblendet werden sollen, ist völlig offen, sagt zumindest Generalintendant Dorgerloh vom Humboldt-Forum.
Es gibt da ganz verschiedene Vorschläge, die im Raum stehen. Wir sind ja ein Haus der Vielstimmigkeit, auch der internationalen Vielstimmigkeit. Stichwort Sprache. Stichwort, kann man sich bewerben? Machen wir ein Losverfahren? Entscheidet vielleicht nachher ein Algorithmus? Im Endeffekt geht es ja um eine Buchstabenfolge, wenn man das ganz nüchtern sieht. Und auch der König hat sich ja in der Bibel frei bedient damals und hat verschiedene Bibelstellen zusammengestellt.
Schämt sich das Humboldt-Forum vielleicht ein bisschen für die christlichen Sätze an der Kuppel, die in Zeiten massenhafter Kirchenaustritte wenig beliebt sind? Der Pfarrerssohn Hartmut Dorgerloh winkt ab.
Wir stehen zu unseren Traditionen, wir stehen zu der Geschichte dieses Ortes in all seinen Facetten. Dazu gehört auch Friedrich Wilhelm IV. Als ein tief religiöser Hobbytheologe, wenn ich das so sagen darf, der eben in dieser Inschrift insbesondere auf das Gottesgnadentum seiner Königswürde abhebt, so meine Interpretation.
Diese Interpretation der Bibelworte hat sich in Berlin durchgesetzt. Friedrich Wilhelm IV. Habe die Revolution 1848 in Berlin niedergeschlagen und sich selbst mit dem Bau der Kuppel als König von Gottes Gnaden, nicht von Gnaden des Volkes, präsentieren wollen. Kai-Uwe Peter, der Geschäftsführer des Berliner Sparkassenverbandes, hält die Christusbekenntnisse von Petrus und Paulus im Kontext der gescheiterten Revolution von 1848 für antidemokratisch.
Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich so schwer tue mit dem unsäglichen Spruch auf dem Humboldt-Forum, auf dem Stadtschloss, stammt von demselben Preußenkönig. Und ich als gottesfürchtiger, liberaler Württemberger und Schwabe tue mich natürlich schwer, mein Knie heute vor demjenigen zu beugen, der die erste freiheitliche Demokratie in Deutschland zerstörte.
Dagegen stellt die Neutestamentlerin Yves-Marie Becker vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster heraus, es handle sich bei den Zitaten um Bekenntnisaussagen marginalisierter jüdischer Jesusanhänger, nämlich von Petrus und Paulus im ersten Jahrhundert nach Christus. Beide seien inhaftiert gewesen und hingerichtet worden. Die Zitate seien in ihrem Kontext als Dokumente des Widerstands, nicht als Inszenierung von politischer Macht zu verstehen, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Auch deshalb appelliert Christiane Schenderlein von der CDU, auf die Überblendung zu verzichten.
Das, was wir heute auch als Glauben leben, ist etwas anderes, als in vergangenen Jahrhunderten die Kirche praktiziert hat. Und das ist für mich ein Unterschied. Und deshalb ist es eben so, dass man das nicht unbedingt unter einen Zeitgeist setzen muss, sondern im Grundsätzlichen anerkennen sollte. Man hatte sich darauf verständigt, dass zum Erklären der Bibel in Schrift eine Tafel aufgestellt werden soll, an der erklärbar ist, dass es sich um ein bauhistorisches Zitat handelt. Was wir nicht wollen, ist, dass es eine dauerhafte Überblendung gibt oder dass man das nicht lesen kann.
Die Inschrift sei schon auf der Dachterrasse des Schlosses unterhalb der Kuppel montiert, entgegnet Hartmut Dorgerloh vom Humboldt-Forum. Dennoch sei die sichtbare Brechung der apostolischen Zitate durch die Überblendung nötig, meint er.
Wir stehen zu dieser Tradition, wir leben aber in einer multireligiösen, wir leben in einer multiethnischen Stadt und die diverse Stadtgesellschaft ist in diesem Haus willkommen und beteiligt sich hier auch, indem sie mit in die Programmarbeit hineingeht. Und wir sehen auch diese Initiative, diese künstlerische Initiative als einen Beitrag, wie sich die sehr diverse Stadtgesellschaft zu diesem Haus positioniert.
Sollten die Bibelzitate bald von LED-Lichtern überschrieben werden, dann würde das sicherlich als eine Botschaft des Humboldt-Forums gelesen, meint Dorgerloh. Aus der Sicht des Fördervereins, der für den Wiederaufbau des Schlosses mehr als 100 Millionen Euro sammelte, wären die Leuchten eine Provokation.
Der Streit um ein Kunstprojekt im Berliner Humboldt-Forum. Sebastian Engelbrecht fasste die Argumente zusammen. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands noch für eine strikte Trennung von Staat und Kirche eingesetzt. Unter den SPD-Mitgliedern gab es viele Konfessionslose. Doch in den 1950er Jahren erfolgte ein Wandel und die Partei näherte sich den Kirchen an. Heute gibt es in der SPD einen christlichen, einen jüdischen und einen muslimischen Arbeitskreis. Doch ausgerechnet mit der Idee eines laizistischen Arbeitskreises tat sich die SPD schwer. Es dauerte viele Jahre, bis der SPD-Parteivorstand einen Arbeitskreis der Religionslosen erlaubte. In diesem Jahr war es endlich soweit. Der neue Arbeitskreis Säkularität und Humanismus in der SPD konnte sich offiziell gründen. In einer ersten Veranstaltung ging es am Wochenende um die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen. Alexander Moritz war für uns in Leipzig dabei.
Ein Jungbrunnen ist der Arbeitskreis Säkularität nicht. Die meisten der rund 25 Personen, die zum Auftakttreffen nach Leipzig gekommen sind, sind schon im Rentenalter. Für viele ist es das Ende eines langen Weges. Im Oktober hat sich der Arbeitskreis Säkularität und Humanismus offiziell gegründet, nachdem der Parteitag das im vergangenen Jahr beschlossen hatte. Bei Grünen und Linken gibt es bereits ähnliche Foren, für die SPD ist das neu. Schon vor rund 10 Jahren hatte es in der Partei den Versuch gegeben, eine solche Plattform zu gründen. Damals allerdings unter dem Begriff des Laizismus. Zu konfliktreich klang das für den Parteivorstand. Die Initiative verlief im Sande.
Das hat die Kirche immer fehlinterpretiert in Kirchenfeindschaft. Darum geht es nicht.
Stellt Rolf Schwanitz fest, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen und aktiv unter anderem in der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung.
Es geht um die Frage, wie unsere Demokratie sich weiterentwickelt in einem Land, das religiöse Vielfalt immer stärker kennenlernt und das eben auch Konfessionsfreiheit immer stärker kennenlernt und sich deswegen auch in dieser Balance zwischen Staat und Religion neu definieren muss.
Für Schwanitz gehört dazu auch, den Einfluss der Kirchen innerhalb der SPD zu hinterfragen.
Es gab einen über Jahrzehnte gepflegten Schulterschluss. Die Konfessionsfreien waren nicht organisiert, haben ihre Interessen innerhalb der SPD deshalb auch nur unzureichend einbringen können. Dass es einen Arbeitskreis für Christen gibt, einen für Muslime, einen für jüdische Sozialdemokraten, das ist Normalzustand gewesen. Es ist deswegen höchste Zeit, dass es auch Normalzustand wird, dass Konfessionsfreie in der SPD ihre Interessen ordentlich wahrnehmen können.
Unterstützt wird der neue Arbeitskreis auch von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Der Arbeitskreis soll keine Konkurrenz zu gläubigen Sozialdemokraten sein, sondern die Stimme der Säkularen hörbar machen, sagt die Co-Vorsitzende des Arbeitskreises und SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge.
Also Laizismus und Säkularität unterscheidet sich wahrscheinlich in seiner Radikalität. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich die Trennung von Staat und Kirche auch. Tatsächlich, wir sind ja ganz frisch gegründet, werden wir im Dezember unsere erste Klausur haben. Und da werden wir dann auch ein Selbstverständnis beschließen. Und deswegen kann ich erst dann konkrete Aussagen dazu treffen.
Themen gibt es aber genug.
Das ist zum Beispiel die Sterbehilfe, das ist die Abschaffung von 218 aus dem Strafgesetzbuch, aber natürlich auch das kirchliche Arbeitsrecht oder die Abschaffung von Staatsleistungen.
Rund 600 Millionen Euro solcher Staatsleistungen fließen im laufenden Jahr aus öffentlichen Kassen an die Kirchen. Eingeführt ursprünglich als Ausgleich für die Enteignung von Kirchen in der Säkularisierungswelle um 1800. Schon in der Weimarer Republik wollte man diese Dauerzahlungen abschaffen, geschehen ist das bis heute nicht. Entsprechende Gesetzesentwürfe waren in den vergangenen Jahren mehrfach gescheitert, auch am Widerstand der SPD. Die Ampelregierung hat im Koalitionsvertrag einen neuen Anlauf vereinbart. Weiter ist man bei der Neuregelung des assistierten Suizids. Hierfür gibt es bereits mehrere Gesetzesentwürfe.
Wir haben eine Regelung zur Sterbehilfe getroffen im Strafgesetzbuch, die vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt worden ist. Und in dem Urteil wurde ganz klar gesagt, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat und der Bundesgesetzgeber hier wieder tätig werden muss.
Die säkularen SPDler werben aktuell für einen Gesetzesentwurf, die Beihilfe zur Selbsttötung ganz aus dem Strafgesetzbuch zu entfernen. Rolf Schwanitz plädiert beim Treffen in Leipzig vor allem für ein Ende der kirchlichen Privilegien im Arbeitsrecht.
Mir fällt kein Argument ein, weswegen man in kirchlichen Einrichtungen, der Diakonie beispielsweise, keine Mitbestimmung zulässt. Hier müssen die Dinge neu geregelt werden. Auch die Antidiskriminierungsregelungen, bei denen die Kirchen ausgenommen worden sind, müssen geändert werden. Es erstellen sich viele Einzelthemen, wo das Verhältnis zwischen Staat und Kirche neu in eine Balance gebracht werden muss.
Welchen Einfluss der neue Arbeitskreis entwickeln wird, wird sich zeigen. Mit Carmen Wegge sitzt im Vorstand nur eine einzige derzeit aktive Bundestagsabgeordnete. Wie viele Parteimitglieder sich dem Arbeitskreis anschließen wollen, kann sie noch nicht sagen. Auch ob sich Säkulare überhaupt politisch mobilisieren lassen, ist fraglich. Darauf weist der Religionssoziologe Gerd Pickel hin.
Man arbeitet manchmal jenseits dessen, was Leute allzu sehr interessiert.
Zwar steigt die Zahl der Konfessionslosen kontinuierlich. In Westdeutschland fühlen sich 32% keiner Religion zugehörig. In Ostdeutschland sind es nach der weitgehenden Säkularisierung in der DDR sogar 75%. Dennoch sei die Debatte über das Verhältnis von Kirche und Staat eher ein Nischenthema.
Das zentrale Problem der meisten Menschen, die aus einer Konfession austreten, dass sie mit der Religion eigentlich nicht mehr viel zu tun haben und zu tun haben wollen. Und das ist natürlich tatsächlich für eine auch solche Vereinigung ein Riesenproblem, weil es keine so große Motivation gibt für die Personen, sich dann zu engagieren. Ab und an kommt es auf, wenn gerade kirchliche Skandale auftreten und man sich sagt, na, muss das denn jetzt wirklich sein? Aber es ist sozusagen nicht etwas, was die meisten Leute zu stark umtreibt.
Anders sieht es beim neuen Arbeitskreis Säkularität und Humanismus in der SPD aus, der sich für eine Trennung von Staat und Religion einsetzt. Er hat in Leipzig zu einer Diskussion um die Ablösung der Staatsleistung an die Kirchen eingeladen. Alexander Moritz war für uns dabei. Christen in der Ukraine gehören verschiedenen Kirchen an. Knapp die Hälfte der ukrainischen Christen zählt zur orthodoxen Kirche der Ukraine. Das ist eine unabhängige orthodoxe Nationalkirche. Daneben gibt es die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, der nur eine Minderheit von etwa 13% der ukrainischen Christen angehört. Die Mitglieder sind oftmals russischstämmige Ukrainer. Zwar ist inzwischen auch diese orthodoxe Kirche unabhängig von Moskau, doch im Krieg mit Russland gibt es immer wieder Zweifel an ihrer Loyalität gegenüber der Ukraine. Gläubige und Würdenträger stehen unter Verdacht, sich mit den russischen Angreifern zu verbünden. In den vergangenen Wochen hat der ukrainische Geheimdienst deshalb Gebäude der ukrainisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchats untersucht. Rebecca Barth berichtet aus Kiew.
Es ist nur ein kurzes Video, das viele Menschen in der Ukraine bewegt. Darin zu sehen, Gläubige in einer Kirche des berühmten Kiewer Höhlenklosters. Sie singen das Lied Mütterchen Russland erwache. Und genau das sorgt für Unmut. Der Vorwurf? Inmitten der Kiewer Sehenswürdigkeit werde Kreml-Propaganda verbreitet. Was folgt? Eine Durchsuchung durch den SBU, dem Geheimdienst der Ukraine. Doch um den Gesang sei es dabei gar nicht gegangen, erklärt Viktor Jahun, Generalmajor des Geheimdienstes gegenüber ukrainischen Medien.
Wir sind von den Menschen auf viele Dinge hingewiesen worden, die wir uns ansehen mussten. Das betrifft vor allem Dinge, die Menschen sehen, wenn sie die Kirche betreten. Nicht den Gesang, der vor kurzem aufgezeichnet wurde, sondern die Literatur, die dort präsentiert wird.
Denn die sei in Teilen pro-russisch, teilte der SBU mit und veröffentlichte Fotos von Flugblättern. Auf Ukrainisch heißt es da, ein Brudervolk, ein orthodoxer Glaube, ein Land. Oder
Politisch ist die Ukraine Ausland, spirituell und historisch gesehen hat es sie nie gegeben. Vor Gott sind wir ein Volk. Dazu abgedruckt ein Porträt des russischen Patriarchen Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Kirill ist ein Vertrauter von Russlands Präsident Putin und rechtfertigt den Krieg gegen die Ukraine als einen heiligen Krieg. Und seine Kirche stünde unter dem Einfluss des russischen Geheimdienstes FSB, sagt Petro Burkowski, Direktor des Kiewer Thinktanks Demokratische Initiativen. Durch diese Struktur versucht Russland seit über 30 Jahren, die Situation in der Ukraine zu destabilisieren, die Einheit der ukrainischen Gesellschaft zu zerstören. All dies kann man nicht mehr ignorieren, man muss sich damit beschäftigen. 350 Kirchengebäude und über 800 Personen hat der ukrainische Geheimdienst in der vergangenen Woche überprüft, nicht nur in Kiew. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats betrachten viele nicht erst seit dem 24. Februar skeptisch. Schon vor 3 Jahren hatte der damalige Präsident Petro Poroschenko sich für die Eigenständigkeit der orthodoxen Kirche der Ukraine eingesetzt. Für uns Ukrainer ist unsere eigene Kirche eine Garantie unserer geistigen Freiheit. Sie ist eine Garantie für sozialen Frieden. Als Präsident garantiere ich im Namen des Staates, dass die Ukraine die Religionswahl und Religionsfreiheit jedes Bürgers respektieren wird. Ich gratuliere allen, denen die Gründung der autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine am Herzen liegt. Und ich danke allen, die unermüdlich an ihrer Entstehung gearbeitet, Einheit geschaffen und Gerechtigkeit wiederhergestellt haben. Poroschenko warfen Kritiker politische Instrumentalisierung der Religion vor. Doch weitaus schwerer wiegt der Vorwurf gegen Russlands Kirche in der Ukraine. Die Priester des Moskauer Patriarchats hätten bereits vor 8 Jahren, als Russlands Krieg gegen die Ukraine im Donbass begann, die Bevölkerung in der Ostukraine aufgestachelt. Die Priester hätten eine einflussreiche Rolle bei der Verbreitung russischer Propaganda im Donbass gespielt, sagt Petro Dudnik, Pfarrer in der ostukrainischen Stadt Slawiansk. Viele orthodoxe Priester, vor allem des Moskauer Patriarchats, betreiben Gehirnwäsche in Bezug auf die sogenannte russische Welt. Sie bezeichnen die Ukrainer als Faschisten und Nazis. Das ist ein Werk der orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Formal hatte sich dieser Zweig im Mai vom Moskauer Patriarchat losgesagt. Grund war die Unterstützung von Patriarchat Kirill für Russlands Einmarsch in der Ukraine. Und dennoch finden sich etliche Beispiele, in denen Priester aus Russlands Kirche in der Ukraine die russischen Besatzungstruppen unterstützt haben, erklärt der Religionswissenschaftler Dmytro Horjevoj. Ein Priester in Borodjanka hat geholfen, Anwohner nach Belarus zu verschleppen. Ein Priester aus einem Dorf in der Region Donetsk hat sich während der Besatzung für die Zusammenarbeit mit den Russen eingesetzt. Der Metropolit von Izium hat die Besatzungsmacht gesegnet. Der Metropolit von Romny hat die russische Staatsbürgerschaft erhalten und ist nach Russland gereist, um dort an einem Gottesdienst teilzunehmen, bei dem für Russland, seine Armee und seine Regierung gebetet wurde. Er könne die Liste noch fortführen, aber dafür reiche die Sendezeit nicht, fügt Horjevoj hinzu. Etwa 60% der ukrainischen Bevölkerung bekennen sich zum orthodoxen Glauben. Doch sie gehören zwei verschiedenen orthodoxen Kirchen an und immer mehr Menschen bekennen sich zur eigenständigen orthodoxen Kirche der Ukraine.
Schwere Vorwürfe gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats. Rebecca Barth berichtete aus Kiew. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören.